Es gibt so zum Beispiel Unternehmensbewertungen von Fintechs. Jeder sagt immer öffentlich, da wird viel zu viel drüber geredet. Einhornstatus oder nicht, das sagt auch gar nichts aus, was zu einem bestimmten Teil auch stimmt. Das ist natürlich erstmal etwas auf dem Papier. Aber wenn man dann in den Bargesprächen mit VCs oder generell mit Gründerinnen und Gründern off the record spricht, merkt man halt, dass es schon ein riesen Thema ist. Und so versucht man sich praktisch anzunähern, was beschäftigt die Szene, in Anführungsstrichen.
Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
Plaudertaschen wird präsentiert von Anblum, die Konversationsplattform für Finanzdienstleister. Über 160 Finanzinstitute weltweit vertrauen Anblum. Darunter sind Kunden wie die Deutsche Bank, Comdirect oder die Teambank. Anblum macht digitale Kundenberatung einfach, sicher und persönlich. Schaut vorbei auf anblum.de. Anblum, finanzielle Beratung auf der nächsten Ebene.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fitz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Es freut uns sehr, dass ihr heute zuhört. In der heutigen Folge haben wir einen Gast, der sonst eher derjenige ist, der die Fragen stellt. Und das sind oftmals auch Fragen, die es durchaus auch in sich haben. Zu Gast haben wir nämlich Kaspar Schlenk, Redakteur und Koordinator hinter Finance Forward, dem Magazin für die neue Finanzwelt. Er ist Co-Host des Finance Forward Podcasts, in dem in seinen über 130 Folgen beinahe jede Fintech-Persönlichkeit zu Gast war, die es in Deutschland gibt. Gut, gibt natürlich ein paar mehr, aber die Großen waren alle dabei. Er hat also eine Menge zu erzählen, wenn es ums Banking von morgen geht. Vor gut zwei Wochen hat auf Finance Forward im Rahmen des OMR-Festivals die erste Konferenz veranstaltet und schon beim ersten Aufschlag internationale Größen wie beispielsweise den Gründer von Binance, aber auch die beiden CEOs von N26 und Revolut angezogen. Wir werden heute mal so ein bisschen durch die Themen rauschen, vielleicht auch das ein oder andere Mal hinter den Vorhang von Finance Forward schauen, wenn Kaspar uns das denn auch zulässt. Ich freue mich sehr, Kaspar, dass du heute dabei bist. Wie geht's dir?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ehrlich gesagt immer noch ein ganz bisschen erschöpft. Habe jetzt erstmal nach der Konferenz ein paar Tage so halb frei gemacht, ein paar Freunde getroffen, ein paar Bierchen getrunken und bin deswegen ja immer noch ein bisschen, die Augenringe sind immer noch ein bisschen tiefer, als mir lieb ist.
Ja, moin Kaspar auch von meiner Seite. Ich glaube, das ist sehr, sehr verständlich, dass du da noch ein bisschen auch angeschlagen bist von dem OMR-Festival. Wir kommen ja gleich nochmal dazu, war ja auch ein sehr, sehr cooles Event und wir haben eben schon gehört, auch das eine oder andere Bierchen trägt ja auch zu einer guten Podcast-Stimme bei.
Und ja, ist immer der Running Gag, dass ich um Weihnachten, wenn ich telefoniere, fragen die Leute immer, ob gestern Weihnachtsfeier war.
Ja, aber das Jahr, ne?
Da muss ich sagen, ja, nee, ist nicht jeden Tag Weihnachtsfeier.
Ja, Robin hat es ja gerade in seiner Einleitung schon mal kurz gesagt. Du bist ja auch jemand, der gerne Fragen stellt in deinem Podcast, die es in sich haben. Da werden wir vielleicht auch die eine oder andere dabei haben, Robin. Wir wollen aber mal ganz locker beginnen. Und zwar die Finance Forward. Ich hoffe natürlich, dass es jedem ein Begriff, aber vielleicht für die Hörerinnen und Hörerinnen, die da noch nicht so die Berührungspunkte mit hatten, hol uns doch mal kurz ab, Kaspar, was ihr bei Finance Forward so macht.
Klar, gerne. Also es ist am Ende was eine Initiative, die auf Philipp Westermeier, den OMR-Gründer, zurückgeht, der sich überlegt hat, hier im Online-Marketing-Bereich hat das schon mal funktioniert, dass man ein großes Event aufbaut und drumherum praktisch eine Medienmarke entwickelt und strickt. Und genau, hat dann einen ersten Versuch gestartet, der dann erstmal nicht so gut funktionierte. Es gab quasi nochmal personelle Veränderungen und hat dann Kapital, das Wirtschaftsmagazin, als Partner gefunden. Und da bin ich dann auch an Bord gekommen und die Idee war dann in einem sozusagen neuen Bereich, in einem Fintech-Bereich, nach einem ähnlichen Rezept sowas aufzubauen, dass man ein Event als Begegnungsstätte hat, wo die Leute sich irgendwie die Marke erlebbar machen, aber das ganze Jahr drumherum auch weitere journalistische Produkte hat, wie ein Podcast, den wir jede Woche bringen, aber halt auch wie die Scoops und Geschichten, die jeden Tag bei uns im Newsletter erscheinen. Das machen wir jetzt seit Ende 2019, haben wir da losgelegt und haben uns, glaube ich, in dieser Startup-Fintech-Welt ganz gut etabliert.
Ja, wir haben eben schon festgestellt, als wir vorher noch kurz gequatscht haben, Robin und ich, wir sind gar nicht so weit auseinander mit unserem Startdatum. Ne? Plaudertaschen ist 2020 gestartet, im März, April, als wir angefangen haben. Von daher auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Reise, die ihr da schon gemacht habt, die man auch sehr cool von außen angucken konnte. Und du hast gerade schon Philipp angesprochen und auch die OMR. Lass uns da vielleicht nochmal, weil es gar nicht so lange her ist, mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Es war das OMR-Festival am 17. und 18. Mai in Hamburg mit auch der ersten Finance Forward dann Konferenz innerhalb des OMR-Festivals. Und ja, wir waren alle da, genau wie 70.000 andere Leute. Ich glaube, Hamburg war leicht überfordert mit wirklich so vielen Leuten dort. Und es war tatsächlich das komplette Messezentrum auch dafür gemietet. Und ich war auch die zwei Tage da und konnte das ganze Bühnenprogramm von euch aus unserer Lounge heraus betrachten. Es waren sehr, sehr viele coole Leute da. Es war quasi wie ein großes Klassentreffen. Wir haben es gerade in der Vorbesprechung auch gesagt. Für viele das erste Event, wo man mal wieder raus durfte, wenn man das so sagen kann, jetzt nach der Corona-Zeit. Jetzt aber mal dabei zurück zu dir. Wie war es denn für euch? Wie hast du es empfunden? Und die Nachwehen sind ja immer noch da, haben wir eben gehört. Aber mit so zwei Wochen Abstand, wie sind so deine Eindrücke?
Also ich glaube, was ich und was viele, glaube ich, extrem unterschätzen, sind, wenn man so Events von außen betrachtet oder da irgendwie vor Ort ist, sind einerseits sind die Spitzen, würde ich mal sagen, also die Enttäuschung und Stimmungsschwankungen in der Zeit davor, immer so eine Mischung aus mal Euphorie, jetzt geht's irgendwie los, und mal Panik, nee, das klappt doch alles nicht, da kommen nicht genug Leute, wir kriegen die großen Namen nicht. Und ja, das ist, glaube ich, wenn man von außen das betrachtet, sieht man die vielen kleinen Dinge, die da gemacht werden müssen, nicht. Und das war in der Zeit unglaublich anstrengend, und da hatten wir regelmäßig auch 12, 13 Stunden Schichten. Aber genau, was man, glaube ich, dann von außen auch nicht ganz so wahrnimmt, ist dann die Euphorie, die einen dann in den Tagen danach wirklich trägt, wenn man das Gefühl hat, man hat hier irgendwie was Tolles erschaffen, und viele Leute auf LinkedIn, die dann Fotos posten und irgendwie sagen, wir fanden das hier irgendwie toll, was ihr gemacht habt, wir nehmen da irgendwie was mit. Das ist auch ein unglaublich bereicherndes Gefühl, dass man irgendwie dass man merkt, man hat jetzt nicht nur einen Artikel geschrieben, hat damit irgendwie was bewirkt, Leute beschäftigen sich mit der Materie, sondern sie haben das irgendwie live anfassbar erlebt. Und ja, so Leute wie zum Beispiel den Shortseller Fraser Perring, der dann da auf der Bühne, glaube ich, eine sehr coole Show abgeliefert hat, gesagt hat, was er als nächstes shorten will, und der auch als so als Typus einfach auch eine Rampensau ist. Ich glaube, dass sowas wird bei vielen einfach ganz anders im Gedächtnis bleiben und nachwirken und über die Zeit auch weiter auf uns abstrahlen.
Wir sind Tabula Rasa. Wir gestalten Zukunft. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit den Plaudertaschen und den Austausch mit euch. Seid ihr neugierig auf uns? Dann meldet euch für unser Newsletter an, besucht uns auf LinkedIn oder schreibt uns eine Mail. Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr mit euch.
Wenn man so auf die Themen schaut, die auch bei der Finance Forward, auf der Bühne fokussiert wurden, dann waren es ja insbesondere auch das Thema Nachhaltigkeit, es war das Thema Bitcoin, es war das Thema, also es war ja so der Binance-Gründer da, Sisi, fand ich sehr, sehr cool. Er hat dann, glaube ich, auch die Frage wurde ja gestellt, so, wie fühlt man sich mit 68 Milliarden auf dem Konto, beziehungsweise jetzt sind es aktuell nur 11, und ich fand die Antwort von ihm cool. Die Antwort war ja, mit 68 habe ich mich wohl gefühlt, mit 11 auch, wo man so sagt, okay, irgendwie irgendwie schon ziemlich krass, dass ihr solche Leute auch drauf gehabt habt. Aber was sind denn so aus deiner, auch aus den Diskussionen, die du jetzt auch in deinen Panels mitgeführt hast, was sind so die Key Takeaways, was so ja die Themen angeht, mit denen wir uns in der Branche gerade vielleicht auch ein bisschen zu viel beschäftigen und vielleicht auch ein bisschen zu wenig dann auch beschäftigen? Also was sind vielleicht Themen, wo du sagst, ma, da hätten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr drauf schauen können? Kann man ja nach so einer Konferenz immer ganz gut sagen.
Klar, also ich glaube, das, was schon in der Konferenz, in den Panels und generell ein großes Thema war und jetzt in den nächsten Monaten weiter ein großes Thema bleiben wird, ist, wie geht's jetzt mit der Fintech-Szene eigentlich weiter? Wir haben ja unser letztes Panel irgendwie die Bewährungsprobe genannt. Einfach sehr, sehr krasse Boom-Hype-Phase liegt da irgendwie in den letzten 2 Jahren hinter uns. Riesenbewertung, Riesen-Euphorie, was das generell das Thema Fintech angeht. Und jetzt sind die Bewertungen hoch. Parallel sieht es an den Börsen bei vergleichbaren Finanz-Digital-Playern nicht sonderlich gut aus. Und ja, man hat jetzt ja in den letzten Tagen gab es einige schlechte Nachrichten, die auch nochmal unterstrichen haben, was sozusagen jetzt folgen könnte. Also es gab Entlassungen zum Beispiel bei Klarna, die 700 Leute gefeuert haben. Und auch in Berlin waren davon einige betroffen und andere, durchaus auch namhafte deutsche Fintechs, haben da Leute entlassen. Das heißt, diese eher kurzfristigen, in Anführungsstrichen, Fragen, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Wer entwickelt sich wie? Das war so ein Thema, was glaube ich in vielen Gesprächen schon irgendwie anklang bei unserer Konferenz, weil es ja glaube ich die viele Unternehmen, viele CEOs, viele Gründerinnen und Gründer jetzt in den nächsten man weiß noch nicht wie lange, aber ich glaube, dass es jetzt nicht so schnell vorbeigeht, dass man sich damit beschäftigt, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Können wir uns etablieren? Können wir den nächsten Wachstumsrelevanzschritt erreichen oder nicht? Und genau, was dann sozusagen auf die Frage, was wir vielleicht hätten mehr irgendwie besprechen könnten, da gab es auch ein, zwei Posts auf LinkedIn zum Thema quasi langfristige Entwicklung, Verwerfung, technische Veränderungen, dass man da nochmal stärker drauf hätte eingehen sollen. Das ist sicherlich immer so ein bisschen eine Abwägung. Diskutieren wir im Hier und Jetzt in den 18 Monaten, was jetzt passiert, oder schauen wir auf grundlegende Themen, die oft aber schwer greifbar sind, weil man einfach, weil es viel um Veränderungen von Konsumentenverhalten ja auch geht und das einfach schwierig zu prognostizieren ist. Aber klar, also sozusagen, da hätte man inhaltlich, glaube ich, noch viele Stunden füllen können, wenn es so um generelle Themen geht.
Ja, ist ja interessant, was du erzählst, ne? Also ich sag mal, wir haben jetzt ja tatsächlich in den letzten anderthalb Wochen relativ viel schlechte Neuigkeiten auch gesehen. Du hast ja eben auch Berliner Startups angesprochen oder Berliner Fintechs angesprochen. SumUp hat ja auch Entlassungen entsprechend verkündet. Ich glaube, Contest auch und sind auch noch ein paar andere dabei. So, das heißt, es ziehen so ein bisschen graue Wolken auf, am glasklaren Himmel, der teilweise in den letzten 2 Jahren ja nur eine Richtung kannte und die war eigentlich Richtung Regenbogen. Ich bleib mal bei den Wortspielen. Und die schwarzen oder sag mal, die grauen oder schwarzen Wolken wurden ja dann eher Richtung traditionelle Banken geschoben. Wie siehst du denn das? Also ihr hattet ja in den Panels auch durchaus eine Mischung dabei von traditionellen Playern oder vielleicht auch von Fintechs, die es halt schon ein bisschen länger gibt, hin zu vielleicht auch Fintechs, die gerade erst gegründet wurden. Wie siehst du denn dieses Zusammenspiel zwischen neuen Playern und diesen traditionellen Playern und Banken und insbesondere auch Sparkassen? Hat sich da einiges getan jetzt auch in den letzten 2 Jahren? Oder sagst du, wenn man es mal überspitzt sieht, ne, die haben irgendwie gelernt, dass man vielleicht auch ein bisschen besser Marketing machen kann, aber am Ende machen sie eigentlich das Gleiche wie vorher und vielleicht schwitzen es auch am Ende aus.
Also wir haben ja vor im vergangenen Herbst bei Finance Forward und mit unserem Partner Finanzien hatten wir so einen Scoop zum Thema, dass die das ganze Sparkassenlager bzw. der Sparkassenverlag S-Payment da an so einem Krypto-Angebot quasi arbeitet. Und im Vorfeld der Recherche hatte ich mich quasi umgehört und alle im Markt meinten so, ja, nee, das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass die Sparkassen da schon irgendwie relativ weit sind, und bekam irgendwie die Rückmeldung, dass viele hatten halt irgendwie Fragezeichen, dachten so, okay, das kann eigentlich nicht sein. Und zeigt für mich eigentlich ganz gut, dass es, glaube ich, in diesem riesigen Lager auch die progressiven Kräfte gibt, wie zum Beispiel auch euch, die irgendwie neue Dinge ausprobieren wollen. Man hat dann aber in der Zeit danach auch ein bisschen gemerkt, dass es halt ja ein riesiges Lager mit sehr unterschiedlichen Gruppen gibt und dort halt auch ja Leute nichts von Kryptowährungen halten und sagen, nee, wir wollen das halt lieber nicht und sehen das nicht irgendwie als ein zukunftsweisendes Produkt. Und deswegen, ja, finde ich, man sieht an diesem Fall gut sozusagen die Relevanz. Das würde, wenn dieses Produkt eingeführt wird, wird es gleich sozusagen die ganze Asset-Klasse, die ganze Branche in Deutschland auf ein anderes Level heben. Gleichzeitig gibt es innerhalb des Sparkassenlagers halt auch gewisse Beharrungskräfte und unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Und man ist sich da, glaube ich, bei einigen so Fortschrittsthemen, glaube ich, nicht immer ganz einig, wo es jetzt gerade lang gehen soll.
Du hast eben das Thema besprochen, dass ihr ja auch gemeinsam mit Finanzszene jetzt quasi unter dem OMR-Dach zusammenarbeitet. Finanzszene ist ja dafür bekannt, dass sie halt immer wieder sehr, sehr interessante Dinge auch aufdecken, also sogenannte Scoops dann auch veröffentlichen. Da war auch schon das ein oder andere dabei, auch Richtung Sparkassen und Banken. Was mich total mal so interessieren würde, ich habe das ja in der Intro gesagt, so ein Blick hinter den Vorhang, ne? Also wie kommt man an so an solche Scoops dran, an solche Geschichten? Habt ihr dann ein Informantennetzwerk, ja, oder ist es halt eher so, man gräbt und gräbt und gräbt und dann findet man was irgendwie total Interessantes, guckt dann eben tiefer hin? Und wie hat man dieses Gespür, dass das tatsächlich Themen sind, die am Ende auch viele interessieren und dann auch, ja, geklickt und gehört werden? Sehr plakativ, ja, aber vielleicht kannst du das mal beantworten.
Also, ich kann da natürlich nur für mich sprechen, nicht für die ja, Kollegen.
Klar. Ja, klar.
Aber ja, ich glaube, es gibt da nur eine relativ einfache, in Anführungsstrichen, Antwort, dass man halt mit unglaublich vielen Leuten reden muss, um praktisch ein bisschen zu erspüren, was beschäftigt die Leute. Und ich habe mal so eine Recherche zu Check24 gemacht und das war irgendwie ganz sinnbildlich, weil öffentlich würden viele dieser Menschen nichts zu dem Thema sagen, auch wenn sie ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Vergleichsportalen haben. Das heißt, man muss praktisch zu den Leuten, die man als wichtige Personen in diesem ganzen System identifiziert, muss man einfach ein gutes Verhältnis aufbauen, ein Vertrauensverhältnis haben, um dann mitzubekommen, was beschäftigt sie wirklich. Und daraus, wenn man dann das einmal irgendwie wo hört, versucht man halt den Spuren nachzugehen, seine Leute im Netzwerk anzufunken, zu fragen, hast du das auch gehört, hast du da mehr Background? Und so stochert man sich da quasi irgendwie, oder ich zumindest stochere mich dann da so weiter vor. Und viele Geschichten werden auch nichts, muss man auch ganz klar sagen. Aber wenn man halt irgendwie ja spannende Sachen hört, versucht man dann möglichst viele Leute anzufunken und das irgendwie zu verifizieren.
Ich glaube auch gerade Netzwerk, das können wir wahrscheinlich alle drei bestätigen, ist halt das, wovon unsere Berufe irgendwie leben. Also ob ich jetzt die redaktionelle Welt uns angucke oder jetzt so ein bisschen mehr die Bankenwelt bei Robin und mir. Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir das gemerkt, so haben Robin und ich uns ja damals auch kennengelernt. Man muss halt über den Tellerrand hinaus blicken, nicht nur bei sich gucken, sondern auch schauen, was machen andere, was passiert rechts und links neben mir und halt gerade die, ja, die interessanten Medien betrachten und dann halt auch auf den Veranstaltungen gut in das Netzwerken kommen, wie wir jetzt ja auch bei der OMR schon gehört haben vor 2 Wochen. Und ich glaube, da ist jetzt auch gerade die Zeit wieder sehr, sehr reif für, weil jeder hat Lust, wieder rauszukommen, jeder hat Lust auf dieses Netzwerken, weil das ja in der digitalen Zeit die letzten 2 Jahre doch ein bisschen, mindestens mal bei uns, ein bisschen weniger geworden ist, weil man einfach nicht mehr so locker in den Austausch kommt. Aber ich möchte noch zum Schluss gerne noch mal eine Frage an dich richten. Kaspar,
ich würde gerne noch, genau, ich will noch eine Sache ergänzen, auch zu der Frage von Robin, was gut ankommt, in Anführungsstrichen. Also erstmal sind für uns Klicks und quasi Reichweite ist nicht das die einzige und wichtigste Metrik, weil wir uns auch bewusst sind, als Branchenmedium müssen wir halt extrem fokussiert bleiben, um relevant zu bleiben. Und bestimmte, keine Ahnung, jetzt Finanzierungsnews, heute Morgen irgendwie Headline investiert in Alloy, das interessiert da draußen halt ein bestimmtes Segment und die anderen nicht. Von daher müssen wir da quasi, gucken wir da nicht so stark drauf, auch wenn wir es natürlich analysieren und gucken, was gut ankommt. Und zu dem Thema, was du meintest, wie erspürt man so Themen, das ja merkt man schon in den Gesprächen, und ich will es mal vielleicht konkret an einem Beispiel machen. Es gibt so zum Beispiel Unternehmensbewertung von Fintechs, da wird jeder sagt immer öffentlich, da wird viel zu viel drüber geredet, dass Einhornstatus oder nicht, das sagt auch gar nichts aus, was zu einem bestimmten Teil auch stimmt. Das ist natürlich erstmal etwas auf dem Papier. Aber wenn man dann in den Bargesprächen mit VCs oder generell mit Gründerinnen und Gründern off the record spricht, merkt man halt, dass es schon ein riesen Thema ist. Und so versucht man sich praktisch anzunähern, was beschäftigt die Szene, in Anführungsstrichen.
Jetzt würde ich gerne noch mal zum Schluss unsere beiden Perspektiven mal vielleicht verdrehen. Also du kommst ja aus der redaktionellen Welt, Robin und ich kommen aus der Bankenwelt. Wir versuchen uns jetzt hier mit dem Plaudertaschen-Podcast auch ja in einer Welt, wo man Leuten mal was mitgeben kann, wo man relevante Infos auch mit anderen teilen kann. Und schauen da quasi mal so ein bisschen in deine Welt rein, jetzt seit 2, 2,5 Jahren. Jetzt hast du auch tagtäglich mit der Banken- und der Fintech-Welt zu tun. Könntest du dir denn vorstellen, irgendwann auch mal in Richtung Banken- und Fintech-Welt vielleicht auch zu wechseln oder zu gehen? Weil ich denke mal, du wirst da schon so viel Wissen ja auch aufgebaut haben, dass du da bestimmt sehr, sehr gut Fuß fassen könntest. Magst du da was zu sagen?
Klar, also generell ist ja bei Journalistinnen und Journalisten immer die sozusagen der offensichtliche Wechsel ist erstmal in die PR. Und dann gibt es sicherlich auch ein paar Berufslaufbahnen, wo Journalisten dann selbst gegründet haben, selbst irgendwie was gestartet haben. Also bislang hat sich das irgendwie noch nicht so ergeben. Und ich muss auch sagen, nur weil ich darüber berichte und das analysiere und drauf gucke, wäre es, glaube ich, vermessen zu sagen, dass ich da irgendwie jetzt das besser wüsste oder da ein besserer CEO in so einer Situation wäre. Und von daher, ja, gab es sicherlich mal irgendwie generell in meiner journalistischen Laufbahn den grundsätzlichen Gedanken, will ich nicht irgendwie mal auch was quasi auf die Seite der Macher wechseln und nicht nur diejenige sein, der über etwas berichtet und etwas schreibt. Diese Überlegung gab es sicherlich, aber genau, war jetzt nie sonderlich konkret und immer vor dem Hintergrund, dass ich mir halt, ja, dass man sich immer bewusst sein muss, nur weil man Dinge analysiert und genau versucht zu durchdringen, ist man jetzt nicht unbedingt dann auf der anderen Seite der bessere irgendwie Gründer oder Bankmanager oder sowas.
Ja, ich glaube, das waren auch sehr, sehr schöne und nochmal sehr, sehr offene Worte von dir zum Schluss. Wir sind auch am Ende unserer Folge angekommen, Kaspar. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mal so interessant hinter die Kulissen hast schauen lassen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, euch beiden.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr auch interessante Themen noch für uns habt, dann meldet euch gerne über LinkedIn bei uns. Schaut mal auf unserer Website vorbei, plaudertaschen-podcast.de, und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.